Was heißt Gott zu vertrauen? Wir haben gesehen, wer Gott vertraut, der glaubt dem, das er gesagt hat. B. Wer Gott vertraut, hat Vertrauen zu seiner Person. Ein kleines Kind, das den Eltern glaubt und noch nicht sprechen kann, glaubt aufgrund von Erfahrung, ohne dass es die Worte verstehen kann. Es gibt ein Vertrauen in eine Person, die über die Worte gleichsam hinaus, das über die Worte hinausgeht. Das heißt, wir vertrauen, dass Gott gut ist. Wir vertrauen, dass er wirkt und so weiter. Die Schrift verbirgt uns dieses. Und die Erfahrung bezeugt es. Gott ist gut in allen seinen Wegen. Wir wissen nicht immer, was er tun wird. Aber wir wissen, dass er gut sein wird. Und wir vertrauen seiner Person, dass es richtig auskommen wird. Da sind solche Verheißungen wie Epheser 3, Vers 20, wo Paulus sagt, Gott vermag mehr zu tun, denn wir bitten oder uns vorstellen. Das heißt, über Bitten, über unsere Vorstellung hinaus, kann Gott tun. Wir vertrauen seiner Person. Aber dieses Vertrauen in seine Person bindet ihn nicht, verpflichtet ihn nicht, legt ihn nicht fest, schreibt ihm nicht vor, sagt ihm nicht, wie er es machen muss. Das müssen wir ihm überlassen. Wenn wir feste Aussagen haben, dann können wir aufgrund dieser festen Aussagen schon im Voraus wissen, wie es kommen wird. Aber wenn nicht, wir vertrauen seiner Person und wissen, dass er es gut hindurchbringen wird, dass er es gut machen wird. Und Philipper 2, Vers 13 ist ebenfalls eine schöne Verheißung. Gott kann bewirken das Wollen und das Vollbringen, auch bei uns persönlich. Also es gibt ein Vertrauen zu der Person Gottes. Die wird genährt durch Aussagen über den Charakter Gottes. Und natürlich auch durch unsere Erfahrungen mit Gott, wenn wir merken, dass es wirklich so ist. Immer wieder erleben wir, Gott meint es gut mit uns. C. Wer Gott vertraut, der hofft auf ihn. Das heißt, wir hoffen auch in die Zukunft hinein. Hoffnung heißt, dass wir für morgen glauben, dass wir für morgen vertrauen. Römer 15 haben wir zwei Verse, die hier sehr wichtig sind. Römer 15, Verse 12 und 13. Wiederum sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Jessis und der, der aufsteht, um über die, die von den Völkern sind, zu herrschen. Auf ihn werden die, die von den Völkern sind, hoffen. Sie werden auf ihn hoffen, das heißt auf ihn vertrauen. Aber der Gott der Hoffnung fülle euch auf euer Vertrauen hin mit aller Freude und allem Frieden, dahin, dass ihr reich seid an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich empfehle zum Auswendiglernen Römer 15, Vers 13. Eine herrliche Verheißung. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Wir haben einen Gott, der morgen da sein wird. Wir haben einen Gott, der uns Hoffnung für morgen gibt. Auf ihn dürfen wir in der Tat hoffen. Ich finde das etwas Herrliches. Und dieser Gott soll uns nun füllen. Aber womit? Man sollte diesen Vers einmal bedenken, darüber nachsinnen und sich fragen, was steht alles an Aussage in diesem Vers? Es ist ein sehr reicher Vers. Dieser Gott der Hoffnung, das ist ein Gebet, er möge die Christen in Rom füllen, aber aufgrund wovon? Nun, vielleicht sollten wir etwas langsamer gehen. Womit füllen? Sie dürfen antworten. Womit sollen die Christen in Rom gefüllt werden? mit Freude und mit allem Frieden. Mit aller Freude, das heißt, vollgefüllt sein mit Freude und vollgefüllt sein mit Frieden. Was heißt das, vollgefüllt? Das heißt, dass ihr Gemüt, ihr Wesen ganz bestimmt wird von Frieden und Freude. Dass kein Raum mehr da ist zu Traurigkeit oder zu Unruhe. Alles ist ausgeglichen. Das ist ein wunderbares Ziel. Dieses Ziel wünscht Paulus, dass man voll wird mit aller Freude und allem Frieden. Wohin führt das? Das führt dazu, dass man reich wird an Hoffnung. Wenn man sich auf den Gott der Hoffnung besinnt, dann wird man reich an Hoffnung. Aber wie wird man reich? Psychologisch? Einfach so ist das nur psychologisch. Nun, das wäre schon viel wert. Aber es geschieht durch die Kraft des Geistes. Das heißt, ich halte mir Gott, die Aussagen Gottes, der mir Hoffnung gibt, vor Augen. In der Kraft des Geistes darf ich weiter vertrauen. Und er füllt mich mit der Zeit mit Freude und Frieden, sodass ich dann reich bin an Hoffnung für morgen. Das ist eine Interaktion, eine Gegenseitigkeit, die wunderbar ist. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Das geschieht durch das sich Besinnen auf den Gott der Hoffnung ist. Man besinnt sich auf ihn, man sinnt über Gott nach. Aber wenn man über Gott nachsinnen will, dann darf man nicht Gott im leeren Raum haben. Muss man zur Schrift greifen, denn nur die Schrift weiß etwas über Gott. Niemand anders weiß etwas über Gott. Man muss etwas Konkretes vor Augen haben, nicht dieses leere Meditieren, das die Heiden kennen, sondern objektives Meditieren über Gottes Wort. Dann kann diese Hoffnung wachsen. D. Wer Gott vertraut, der hält ihm die Treue. Wenn das geistliche Leben gesund ist, an der Stelle des Glaubens, und dieser Glaube gesund ist, dann schließt dieses Glauben Treue ein. Das griechische Wort für Glauben heißt treu sein. Wer glaubt, ist treu. Wenn jemand Ihnen sagt, ich glaube an Gott, dann muss das eingeschlossen sein, dass er Gott treu ist. Dann darf er nicht dauernd jeden Tag seinen eigenen Weg gehen. Sonst lügt er. Dann glaubt er nicht an Gott, so wie die Schrift es haben will. Und schließlich ist die Schrift das Wort von Gott. Wer Gott vertraut, der hält ihm die Treue. Zwei Verse an dieser Stelle. 2. Timotheus 4, Vers 7. 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den edlen Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Den Glauben zu bewahren heißt nicht, eine kleine Glaubenslehre reinzuhalten oder ein Buch, eine kleine Dogmatik. Ja? Dieses ist das Christentum, so ein Glaubensbuch. Inhalte, dieses gut aufheben. Oder auch nicht auswendig lernen, dann diesen Glauben bewahren. Nein, Glauben bewahren heißt, Jesus treu zu bleiben, nicht weg von ihm zu laufen, ihn nicht abzusagen. Paulus sagt, er ist Jesus treu geblieben, ist nicht von ihm weggelaufen. Das heißt, zu glauben, ihm treu, die Treue zu halten. Etwas sehr Wichtiges lesen wir darüber auch in der Offenbarung. Offenbarung 13, Verse 8 bis 10. Verse 8 bis 10. Es kommt eine Zeit, wo ein Weltherrscher auftreten wird und wird die Loyalität, sogar die Anbetung aller Menschen heischen. Und es heißt hier, dieses Prophetie, alle werden es anbeten. alle, die auf der Erde wohnen. Mir scheint, dass in der Offenbarung dieser Ausdruck, der einige Male vorkommt, die auf der Erde wohnen, dass das eine Formulierung ist für solche Menschen oder Erdenbewohner, die die Erde als ihr Zuhause verstehen, die hier wohnen, nicht im Himmel wohnen. Es scheint zwei Arten von Menschen zu geben, Offenbarung, solche, die auf den Himmel getrimmt sind oder dahin orientiert sind und solche, die auf die Erde eingestellt sind. Diese nennt man solche, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben sind. Von Grundlegung der Welt an, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Sie, diese Menschen, die auf der Erde wohnen, sind solche Menschen, deren Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens, in dem Buch des Lammes. Hierauf soll man achten. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Beziehungsweise, wenn es schriftlich da ist, wenn er ein Auge hat, dann soll er schauen, lesen. Ja? Dieses bezieht sich auf Kapitel 1, wo vorausgesetzt wird, dass die Offenbarung vorgelesen wird. Selig sind die, oder ist der, der liest, und selig sind die, die hören. Einer liest vor und andere hören. Als Johannes dieses schriftlich festhielt, wurde es kopiert und rumgereicht. Und nicht jeder hatte gerade eine Kopie, aber einige waren da und dann wurde immer wieder vorgelesen. Und wenn jetzt jemand hörte, was Johannes geschrieben hatte, weil es vorgelesen wurde, dann sollte er aufmerken, das ist, was hier gemeint ist. Wenn jemand also wahrnimmt, was hier gelesen wird, was hier geschrieben steht. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Das heißt, er gebe Acht auf das, denke noch einmal darüber nach. Wenn jemand in die Gefangenschaft führt, und das wird geschehen, geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert töten wird, muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist die Ausdauer und der Glaube der Heiligen. Das heißt, die Heiligen wissen, dass Gott, vergelten wird. Das ist das Wort, das ich suche. Vergelten wird. Jeder Christ weiß, wenn er ungerechterweise leiden muss, dass jemand an ihm sündigt. Wir haben heute eine merkwürdige Haltung manchmal bei Christen, die meinen, wir müssten allzu schnell überall vergeben, wo wir ungerechterweise leiden. Und das wird dann zur Toleranz des Bösen. So lehrt uns die Schrift das nicht. Die Schrift lehrt uns, dass Christen ein sehr feines Gerechtigkeitsgefühl haben sollten. Und die sollten zornig sein über jede Ungerechtigkeit. Auch über Ungerechtigkeit, die gegen sie ausgerichtet ist, durchgeführt wird. Wir sollten nicht gleich wie Lämmer sein. Es darf uns nicht von ungefähr sein, wenn jemand sündigt. Es darf uns nicht von ungefähr sein. Sünde ist Sünde. Nicht, weil es gegen mich geschieht, sondern weil es gegen Gott geschieht. Darüber sollten wir zornig sein. Wir sind manchmal zornig, wenn es gegen uns ist, nicht wahr? Wenn jemand mich in die Gefangenschaft führt nach diesem Vers, dann soll ich nicht so sehr darüber zornig sein, dass ich leiden muss, sondern dass hier Ungerechtigkeit geschieht. Und wie kann ich das dann hinnehmen? Es sind mehrere Stellen im Neuen Testament, die mir sagen, einschließlich diese Stelle, aufgrund wovon ich das hinnehmen kann. Nur in dem Wissen, dass eines Tages diese Leute Vergeltung bekommen werden. Denn Christ muss wünschen, dass Vergeltung da ist. Das klingt anders, als wir manchmal hören, nicht wahr? Die Schrift sagt uns, dass ein Grund, weshalb ein Christ durchhalten kann, aushalten kann, Ausdauer haben kann, so steht hier geschrieben. Hier ist die Ausdauer. Hier ist der Glaube. Das Wissen, dass Gott gerecht ist und strafen wird. Wir wünschen nicht den Tod des uns in die Gefangenschaft Führenden. Wir wünschen seine Rettung. Wir wissen, dass Jesus für ihn gestorben ist. Aber wenn er nicht Jesus als seinen Herrn annehmen will und im Zeichen der Rebellion gegen Jesus mich, der ich an Jesus glaube, in die Gefangenschaft nimmt, dann das ist ja ein Zeichen seines Unglaubens, ja? Das ist ein Zeichen von seiner Rebellion gegen meinen Gott. Dann darf ich wünschen, dass Gott ihn strafen wird. Und in dem Wissen, dass er das tun wird, kann ich weiter geduldig sein. Und ich muss nicht ausschlagen, ich muss nicht vergelten. Ich kann das hinnehmen, wissend, dass er vergelten wird. Wissend, dass er das Schwert in die Hand nehmen wird eines Tages. Wir dürfen ihm die Treue halten. Wissen, dass er gut ist, wissen, dass er gerecht ist, wissen, dass er stark ist. So, ich habe jetzt einiges gesagt über das Kennzeichen des Glaubens. Wenn ein Christ Glauben bewahrt, dann geht das in die Richtung Gottes, und das heißt, dass er seinem Wort glaubt, seiner Person vertraut, in die Zukunft hinein auf Gott hofft und ihm die Treue hält. Das ist aber nur die erste Richtung des Glaubens. Ein gesunder Glaube hat noch eine zweite Richtung. Der Glaube des Christen geht in eine zweite Richtung, nämlich ein gesunder Christ kennt Selbstvertrauen. Wo ein Christ krank ist an der Stelle des Glaubens, da hat er kein Selbstvertrauen. Christen, die geistlich gesund sind, haben Selbstvertrauen. Die können sich selbst annehmen. Wo steht das geschrieben? In Römer 12. Römer 12, den Versen 3 bis 6. Ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er sich nicht für hoch halte. Das heißt, nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt. Nun, schön. Das ist eine ganze Menge Auskunft. Hm? Das hilft mir noch nicht viel weiter, nicht wahr? Was heißt das, nicht mehr von mir selbst zu halten, als sich zu halten gebührt? Ja, wie soll ich man von mir denken? Paulus bleibt die Antwort auf diese Frage nicht schuldig. Genau diese Frage will er jetzt beantworten. Aber zuerst die Ermahnung, der Aufruf, die Aufforderung, bitte nicht zu hoch von sich selbst halten, sondern gemäßigt. Und jetzt ist die Frage, was ist das Maß von Selbsthaltung? Wie hält man von sich? Wie denkt man über sich? Sondern, dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Gesinnung einzunehmen, eine gesunde Haltung einzunehmen. Ja, was ist jetzt gesund? Immer wieder können wir fragen. Nun, weiterlesen. Eine richtige, normale Haltung ist eine solche, wie Gott einem jeden ein Maß des Vertrauens zuteilte. Wieder kann ich fragen, was ist das? Ja? Das ist schon gut, wenn wir fragen. Ja? Wir dürfen. Wir dürfen langsam lesen, wir dürfen immer wieder fragen, ja, was ist das denn? Solange wir wie Maria fragen, nicht in Frage stellen, sondern neugierig sind. Wie stimmt es? Es stimmt, aber wie ist es richtig? Was will der Herr mir zeigen? Wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zuteilt. Und dieser Ausdruck ist jetzt ein Schlüsselausdruck, mit dem Paulus bis Vers 8 umgeht. denn es geht um Vers 3. In den Versen 3 bis 8 geht es um Vers 3. Es geht um die Frage, wie denkt ein Christ über sich selbst? Und um diese Frage zu beantworten, kommt er auf ein interessantes Thema namens Gnadengaben zu sprechen. Weil Gnadengaben Maße sind. Maße von Glauben, von Vertrauen. Gott hat ausgeteilt Maße, jedem sein Maß an Vertrauen oder Glauben. Denn, jetzt weiter, gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder, nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus. Als Einzelne sind wir aber Glieder voneinander, haben Gnadengaben im Zeichen dieses Gliedseins. Jeder als Glied hat eine Gnadengabe, genau wie ein Körper Glieder hat. Und jedes Glied ist dort gleichsam eine Gnadengabe. Und diese Gnadengaben sind verschieden. Nach der uns gegebenen Gnade. Der Satz ist nicht zu Ende. Jetzt illustriert Paulus, jetzt gebraucht er Beispiele. Er nennt nicht alle Gnadengaben, er nennt noch mehr in 1. Korinther 12. Aber er nennt jetzt einige Beispiele, weil es ihm nicht um eine Liste geht, sondern es geht ihm um das Denken. Es geht ihm darum, wie man von sich selbst denken sollte, was man von sich selbst halten sollte, wie viel Vertrauen man zu sich selbst haben kann. Wenn solche Gnadengabe, die Gnadengabe der Weissagung ist, jetzt müssen wir ergänzen von Vers 3 her, so habe man eine gesunde Haltung gemäß dem Glauben, der Weissagung entspricht. Und so geht's weiter. Wenn diese Gnadengabe dienen ist, dann sei es so im Dienen. Wenn es der Lehrende ist, im Lehren und so weiter und so weiter. Das heißt, jede Gnadengabe ist eine gewisse Fähigkeit. Und diese Fähigkeit habe ich von Gott. Und deshalb darf ich dem Geber dieser Gnadengabe vertrauen, dass er mir helfen wird, diese Gnadengabe zu nutzen, zu benutzen, zu gebrauchen. Aber gleichzeitig, während ich Gott dankbar bin für die Gnadengabe, für diese Fähigkeit und ihm vertraue, mir zu helfen, gewinne ich Vertrauen zu mir selbst. Denn jetzt kann ich etwas. Wer Gitarre spielen kann, der hat das Vertrauen, dass er Gitarre spielen kann. Wer singen kann, der hat Vertrauen zu sich selbst, dass er singen kann. Und so weiter. Wenn wir Begabung haben, dann haben wir auch Selbstvertrauen an der Stelle. Nur soll man jetzt nicht wähnen, man kann singen, wenn man nicht singen kann. Dann soll man nicht über das Maß seines Könnens hinaus von sich halten. Heute hatte meine Frau ein Telefonat von einer Freundin und die erzählte von einem Telefonanruf von einer anderen Bekannten, gemeinsamen Bekannten. Und dann erzählte diese Dritte jetzt, hatte erzählt von ihrer neuen Arbeit und so weiter und wie schwer sie sei und wie nur sie diese Arbeit tun könne. In der ganzen Welt wäre nur sie fähig, diese Arbeit zu tun. Über das Maß hält diese Dame von sich. So sollen wir nicht denken. Wir sollen wissen, diese Begabung habe ich von Gott und unter Gott, unter dem Haupt, ich bin ja ein Glied vom Haupt. Das heißt, in der Abhängigkeit von Gott, im Zeichen des Vertrauens zu Gott, nehme ich die Gnadengabe in Empfang, habe ich sie, behalte ich sie, pflege sie, gebrauche ich sie und so weiter. Und dann aus diesem Glauben, aus der Gabe heraus, erwächst Selbstvertrauen. So führt Vertrauen zu Gott zu Vertrauen zu sich selbst. Und so habe ich ein gewisses Maß und Sie haben Ihr Maß und der andere hat sein Maß. Entsprechend den Begabungen, die wir von Gott bekommen haben. Und jeder hat seinen Platz in der Gemeinde. Jetzt wollen wir es einmal ein wenig anwenden. Es gibt viele Christen in den Gemeinden, die kein Selbstvertrauen haben, weil sie nichts tun. Und sie tun nichts, weil die Hirten ihnen vielleicht nicht gesagt haben, was sie tun sollen bzw. können. Oder sie haben selbst nicht die Bereitschaft, etwas zu tun. Vielleicht haben die Hirten ihnen gesagt, ja, ich denke jetzt nicht an diese Gemeinde, denn ich glaube, in dieser Gemeinde wird schon gesagt, dass es Gnadengaben gibt und es wird auch Gelegenheit zum Dienst gegeben. Aber es gibt viele Christen in den Gemeinden, die bekommen das nie zu hören, verstehen Sie? Und dann gibt es andere, die bekommen das schon zu hören, aber sind nicht bereit zu dienen. Ja? Jeder Christ sollte einmal anfangen, etwas zu tun. Ich komme viel herum in der Gemeinde Jesu und überall gibt es Faulenzer. Oh, sie gehen fleißig zur Arbeit, zur irdischen Arbeit. Aber ich möchte einmal wissen, was ist ihr Dienst für den Herrn? Viele Christen meinen, stimmt das nicht, was ich jetzt sage? Ist es nicht so, dass viele Christen meinen, dass Christsein besteht darin, dass man kommt, dass man erscheint, dort wo die Verkündigung steht, dass man in die Predigt, in die Kirche, in die Gemeinde geht, dass man da ganz nett sitzt und gehorcht, wenn es heißt, wir stehen auf, gut, dann stehe ich auf, wir singen, gut, ich singe. Wir setzen uns, dann setzt man sich. Ich zitiere jetzt fast Professor Bohren von Heidelberg, der von der unmündigen reformierten Gemeinde spricht. Man gehorcht, aber bleibt unmündig, sagt er. Auf Befehl tut man. Und dann gibt man auch manchmal. Man gibt auch vielleicht ganz schön in die Kollekt und so weiter. Nun habe ich das getan, was ich tun sollte. Ja? Ich bin gekommen, ich habe gehört, ich habe gegeben und jetzt darf ich wieder gehen. Und der Sonntagnachmittag, der ist ja mir geschenkt, das tue, jetzt tue ich, was ich will. Ja? Und am Montag schon ganz gewiss. Und am nächsten Sonntag, dann komme ich wieder. Und vielleicht sind es eifrige Christen und geben dann in der Woche noch für die Mission. Und dann haben sie gehört, man muss den Kalender lesen oder die Losung oder eine stille Zeit. Dann tun sie auch noch das und dann sind sie sehr fromm. Sehr viele Christen denken so, weil sie so erzogen werden. Es fehlt an einer Vorstellung, dass man ein Glied am Leibe ist und dass der Leib nicht nur am Sonntagmorgen da ist, wie eine Pluralität von erschienenen Christen in Leibform. Der Leib Christi ist die ganze Woche da. Und ich möchte diesen Leib sehen in der Woche. Wie funktioniert er als Leib? Wo sind die Hände? Wo sind die Finger? Und wo ist das Verbundensein miteinander? Und wo ist das Selbstvertrauen und so weiter? Und wo ermutigt man einander und so weiter? Ich möchte den Leib Jesu in der Woche sehen. Ich bete immer wieder, Herr, gib deiner Gemeinde Hirten. Es sind viele, viele Christen ohne Hirten. Sie irren umher und wissen nicht, wie sie es machen sollen, was sie machen sollen. Ich spreche auf Konferenzen, einzelne Christen von überall erscheinen, hungrig, keine Hirten. Es gibt wenige Gemeinden, wie hier in Weil, wenige. Ja, es sind schon eine Anzahl, aber im Vergleich, verstehen Sie? Viele Christen, die umherirren und nicht und desorientiert sind. Wenn wir diesen Blick bekommen dafür, dass wir Glieder am Leib Jesu sind, und Jesus ist unser Haupt und jeder von uns hat einen Platz, dann werden wir auch zur Ruhe kommen innerlich. Denn wer etwas zu tun hat, der wird ruhiger. Die Arbeitslosen, die sind doch unzufrieden. Es ist ein Schmerz gleichsam, arbeitslos zu sein. Es ist degradierend,
ist ein Problem, mit welchem die Regierungen heute ringen. Was machen wir mit den vielen Arbeitslosen? Ja? Man weiß, dass das unterminierend ist für die Gesellschaft. Das weiß man. Aber Christen brauchen nie arbeitslos zu sein. Jeder Christ, ob er eine Arbeit in der Woche hat in dieser Gesellschaft, in der weltlichen Gesellschaft oder nicht, es gibt genug zu tun. Er sollte zugreifen. Und wenn Sie keinen Hirten haben, niemanden, der Sie anweist, dann suchen Sie sich etwas zu tun. Und fragen Sie nicht lange, was ist meine Gnadengabe? Tun Sie einfach etwas. Und Sie werden bald herausfinden, was Sie tun können. Aber tun Sie etwas. Verteilen Sie Traktate, schreiben Sie Briefe, beten Sie, singen Sie. Machen Sie Krankenbesuche, gehen Sie ins Krankenhaus. Überall, es gibt doch eine ganze Menge von Menschen, die suchen, die warten auf Hilfe. Jeder Christ kann irgendwo etwas tun. Rufen Sie jemanden an, kann ich helfen? Dann werden wir auch größeres Selbstbewusstsein bekommen. Das ist nicht der einzige Grund, das ist nicht der einzige Weg zum Selbstvertrauen. Es gibt noch anderes. Zum Beispiel beginnt es bei der Annahme der Rechtfertigung. Annahme der Tatsache der Rechtfertigung. Wenn wir wissen, dass Jesus uns angenommen hat, darin liegt Selbstvertrauen, dann können wir uns selbst annehmen. Da beginnt es. Wer nicht Christ ist und nie Vergebung empfing, der hat Grund, unruhig zu sein. Aber wer Jesus gefunden hat und Vergebung seiner Sünden hat und die Rechtfertigung einmal gründlich angenommen hat, der kann Ja sagen zu sich selbst, weil Jesus zu ihm Ja sagt. Der kann in den Spiegel schauen und egal wie er aussieht, kann wissen, Herr Jesus, du liebst mich so, wie ich bin. Du hast mir vergeben. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Wir gehen weiter. Noch eines, bevor wir zum Abschluss kommen. Ein drittes. Wenn der Glaube gesund ist, wenn das Vertrauen im Glaubensleben gesund ist, dann haben wir auch Vertrauen in eine dritte Richtung. Vertrauen zu anderen. Der Glaube geht also in drei Richtungen. Zu Gott hin, zu sich selbst hin, aber auch zu anderen hin. Vertrauen zu anderen. Ich habe schon das Beispiel von Thomas genannt. Das ist ein negatives Beispiel. Thomas hätte Vertrauen haben sollen zu seinen Kollegen. Aber er hat ihr Zeugnis angezweifelt, und zwar ohne Grund. Thomas hätte Grund haben müssen, das Zeugnis seiner Kollegen anzuzweifeln. Er hat es ohne Grund getan. Auch Zweifel müssen Gründe haben. Ein positives Beispiel von Vertrauen, ein großartiges Beispiel haben wir in Paulus, in 2. Korinther. Schlagen Sie vielleicht diese Stelle auf, ich will zwei Stellen mit Ihnen lesen. 2. Korinther 1, zuerst 13b bis 15. 13b bis 15. Aber ich hoffe, dass Sie auch bis ans Ende erkennen, und das Wort bedeutet hier wahrscheinlich auch anerkennen, das heißt, wir müssen im Deutschen wahrscheinlich beides lesen, dass Sie auch bis ans Ende erkennen und anerkennen werdet, so wie ihr uns auch zum Teil erkanntet und anerkanntet. Warum zum Teil? Weil nicht alle in Korinth Vertrauen zu Paulus hatten. Ein Teil hatte Vertrauen zu Paulus, erkannte ihn und, das heißt, hat ihn so gekannt, wie er war, und dann auch aufgrund davon ihn anerkannt. Also Vertrauen zu ihm gehabt. Das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir das in Betracht ziehen, dass es eine Gruppe in Korinth gibt, die nicht Vertrauen zu Paulus hat. Es gibt solche in Korinth, die gegen ihn sind. Mit diesen ringt er, besonders im letzten Teil des Briefes. Aber das klingt hier schon an. Was hier geschrieben steht, muss dieses beachten. So wie ihr uns auch zum Teil erkanntet und anerkanntet und dass wir euer Ruhm sind. Er hofft, dass er und seine Mitarbeiter Grund zum Pochen und zum Rühmen sind bei in Korinth. Dass wir euer Ruhm sind, das hofft er. Gleich wie auch ihr, der unsere seid, an dem Tage des Herrn Jesu. Paulus sagt, ungeniert von allen in Korinth, sie werden sein Ruhm sein an jenem Tage. Er wird sich freuen und stolz sein auf sie an jenem Tage. Und in diesem Vertrauen nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, weil er dieses Vertrauen zu den Korinthern hatte, dass sie eines Tages mit ihm beim Thron Gottes erscheinen würden. In diesem Vertrauen, dass es schließlich gut mit ihnen sein würde, hoffte er, zu ihnen zu kommen, ihnen einen Besuch abzustatten, damit ihr eine zweite Gnade hättet, das heißt eine zweite Freude. Paulus wollte zweimal Korinth besuchen. Einmal auf dem Hinweg nach Makedonien ins Norden von Griechenland und einmal auf dem Rückweg. Aber diesen Plan hat er geändert. Und diese Planesänderung hat man ihm zum Vorwurf gemacht. Der Paulus, der weiß nicht, was er macht. Einmal, gerade so wie es ihm launt, da macht er seine Pläne und einmal macht er so, einmal macht er so. Erst ein Nein, Nein und dann aber Ja, Ja. Einmal Ja, Ja und dann wieder Nein, Nein. Eigentlich ist er ein Jein-Jein-Mann, ja, so wie ich heute sage. Und dieses greift Paulus auf und in sehr demütiger, liebevoller Weise sagt er, meine lieben Korinther, ihr habt nicht alle Vertrauen zu mir, aber ich habe Vertrauen zu euch. Der Grund, weshalb ich meinen Plan änderte, war der, dass ich euch schonen wollte. Es steht nicht gut mit euch, meine lieben Kinder. Ich wollte euch nicht züchtigen. Ich wusste, ich hätte es tun müssen. Ich wollte nicht. Ich bin euch aus dem Wege gegangen. Versteht ihr jetzt, warum ich meine Pläne änderte? Nicht, weil ich mir selbst gefallen wollte, weil ich selbstgefällig lebe, weil ich nach meinen Launen lebe. Nein, weil ich Interesse an euch habe, nicht an Paulus. Paulus hat Interesse an Korinther, an die Christen dort. Er sucht ihr Wohl. Das muss sie beschämt haben, glaube ich. Aber gehen wir zur nächsten Stelle, Kapitel 2, Vers 3. Und eben dieses schreibe ich euch, damit ich nicht, wenn ich komme, Betrübnis habe von denen, deren ich mich freuen sollte. Er schreibt jetzt, anstelle, dass er sie besucht hatte. Er besuchte sie nicht, sondern schreibt noch einmal einen Brief. Warum? Damit, wenn er doch kommt, nicht züchtigen muss, nicht strafen muss, sondern dass sie auf sein Schreiben hin Buße getan haben werden, sich gebessert haben werden. Und jetzt hören Sie und staunen Sie. Wobei ich Vertrauen habe zu euch allen, dass meine Freude, die euer aller ist, denn aus vieler Bedrängnis und Herzensangst schreibe ich euch mit vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennen mögt, die ich in besonders hohem Maße zu euch habe. Welch ein Mann, welch ein Hirte. Dort, wo ihm nicht Vertrauen entgegengebracht wird, da bringt er Vertrauen. Weil er mit Gott rechnet, dass Gott in ihrem Leben wirken wird. Sein Vertrauen zu ihnen, genau wie sein Vertrauen zu sich selbst, erwächst aus seinem Vertrauen zum Vater im Himmel, zu seinem Herrn. Da ist der Schlüssel. Das andere ist die Frucht davon. Aber möge diese Frucht reichlich bei uns sein. Diese Frucht braucht die Gemeinde. Es braucht Vertrauen zueinander. Es braucht Vertrauen zu uns selbst. Aber es braucht vor allem noch mehr Vertrauen zu unserem Herrn, der wirklich gut ist, und der uns wirklich helfen kann, verändern kann, uns weiterbringen kann. Wir beten zusammen.